Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData.
Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Backups in der Cloud. Dieser Schwerpunkt wird präsentiert von AWS und Veritas. Und zu Gast sind wieder Patrick Englisch, Rainer Möller, Patrick Englisch von Veritas, Rainer Möller von AWS. Wir haben euch vorgestellt. Und was mich interessiert ist, wenn ihr sagt, wir haben eine Partnerschaft und die habt ihr ja, wie oft tauscht man sich da aus? Ist es so, dass da steht, okay, AWS und Veritas machen gemeinsame Sache in diesem Feld? Ist es so, dass ihr sagt, ja, wir müssen jeden Tag 6-mal irgendeinen Zoom-Call machen oder einen Teams-Call? Ist es so, dass ihr sagt, ja, so einmal im Jahr sieht man sich heute das erste Mal? Also diese Frage hat mich beschäftigt.
Also Austausch ständig, aber auf auch unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ja eine mehrstaffelige Partnerschaft. Das ist ja eine Partnerschaft auf technischer Ebene. Also dass entsprechend die Veritas-Lösung bei uns auf AWS laufen, da läuft viel in der technischen Abstimmung, aber natürlich auch auf einer Business-Ebene und wie können wir zusammen Lösungen an den Markt bringen und da entsprechend helfen. Da ist so ein Austausch schon extrem wichtig, sonst laufen wir auseinander.
Genau. Also würde ich unterstreichen. Also ich denke gerade auf regionaler oder lokaler Ebene, da sehen wir uns natürlich oft auch auf den eigenen Events. Ja, also wir hatten schon AWS bei unseren Events mit zu Gast. Wir waren auch bei AWS mit zu Gast und haben entsprechend auch gemeinsame Themen vorgestellt und aufgezeigt. Und dann natürlich auch viel, ich denke, das haben wir im letzten Webcast schon besprochen, viel durch unsere Partner, ja, und Kunden, die durch verschiedene Anforderungen uns immer wieder zusammenbringen. Und was auch eine gute Sache ist, auf jeden Fall.
Okay, ja gut. Also es ist wirklich eine Partnerschaft, das kann man dann so sagen. Patrick, du hast in der letzten Episode hast du über hybride Modelle gesprochen. Du hast gesagt, da kann man dann so richtig diskutieren. Dann habe ich gesagt, gut, das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Episode. Die ist jetzt gerade gestartet. Los geht's.
Ich habe ein Beispiel im Kopf. Also tatsächlich ist ein Real-Life-Beispiel. Ein Kunde von mir arbeitet im E-Commerce-Bereich. Und natürlich braucht dieser Kunde eine gewisse Hardware, die er lokal vorhält. Die hat er auch. Jetzt hat er aber diese Schwierigkeit, dass die Hardware, naja, manchmal nicht ausreicht. Das sind aber vielleicht 4 Wochen pro Jahr. Und zwar in der Vorweihnachtszeit. Natürlich, jeder Mögliche möchte Geschenke haben, ja, möchte für die Festtage vielleicht auch manche Sachen vorbestellen und. Und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ja. Szenario 1 wäre, ich kaufe mir einfach so viel Hardware, dass ich diese Spitzen abdecken kann. Dafür habe ich dann einen Monat die Spitze halt erreicht und 11 Monate im Jahr läuft es halt auf irgendwo 80% Sparflamme, wie auch immer du das nehmen möchtest. Und gerade hier wird es halt super interessant, auch zu kombinieren, dieses hybride Modell einzugehen. Das heißt, bestimmte Teile meines Workloads, meiner Arbeitslast, gebe ich punktuell in die Cloud, zum Beispiel in AWS rein. Wir haben dort einen Betrieb. Natürlich muss auch das Backup natürlich auf der Seite dann mit weiter wachsen. Thema Autoscaling etc. Das muss klappen. Und dann natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt wieder mit der entsprechenden Anforderung wieder zurückwachsen. Typisches Beispiel einer hybriden Modell. Version, genau.
Ja, okay, also E-Commerce ist, glaube ich, ein ganz logisches Beispiel. Vor Weihnachten geht's da ab. Man könnte jetzt, also ein ganz extremes Beispiel, was mir noch einfällt, ist, vielleicht kennt ihr die Serie Die Höhle der Löwen, wo dann so Startups nach Geld suchen und dann so ihre Produkte pitchen. Und dann können dann 5 Investoren, die läuft bei Fox, die Sendung, können dann investieren. Und das Interessante ist, wenn man jetzt an so einem, ich glaube Dienstagabend oder so, ich habe schon ewig nicht mehr geschaut, aber an so einem Dienstagabend um 21.24 Uhr wird dann ausgestrahlt, das Startup B kommt auf die Bühne und sagt, juhu, wir sind die und die und wir verkaufen das und das. Und 20 Sekunden später hast du die ersten 50.000 Nutzer auf deiner Seite. Und wenn du bisher irgendwie pro Tag 1.000 hattest und jetzt hast du innerhalb von 5 Sekunden 50.000 und nach 10 Minuten 500.000, weil die alle schauen wollen, was verkaufen die, kann ich das kaufen jetzt? Das ist natürlich extrem, ne? Das sind so Szenarien, also wenn man da nicht irgendwie in gewissermaßen flexibel ist, dann ja hat man halt keine funktionierende Website und ganz viel Umsatz verloren, oder?
Absolut, vor allen Dingen, du kannst dann ja nicht mehr reagieren. Also wenn du dich nicht vorbereitet hast und entsprechend die das Szenario gebaut hast oder die Infrastruktur vorbereitet hast, dann dann ist es auch zu spät. Ne? Also wenn dir das nachträglich einfällt, dann ist die Seite leider down. Und das ist eigentlich das, genau das, was du nicht willst nach so einem Auftritt. Insofern macht das schon total Sinn, da dann auch zu gucken, wie kann ich denn dynamisch skalieren?
Ich denke, du hast das Buzzword schon genannt. Flexibilität. Und Flexibilität bringe ich mal jetzt in Zusammenhang mit dem Thema Scale-Out. Das heißt, ich muss in der Lage sein, schnell auf Anforderungen das Ganze halt in die Breite zu skalieren, um mehr abzufangen, ja, um mehr Service meinen Kunden auch zu bieten. Und das Ganze geht natürlich nicht ohne irgendwo die Virtualisierung von Serverinstanzen, Virtualisierung von Speicherinstanzen etc. Ganz klar, ja, das ist damit gekoppelt. Und ich denke, Rainer, wirst du auch bestätigen können, ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann ist natürlich, das auch alles automatisierbar zu machen als Lösungsarchitekt und den gewissen Self-Service auch anzubieten. Ja, sowohl dem Architekten der Lösung, aber natürlich auch dann hinterher den Usern, ja, um das Ganze halt nutzen zu können, wie auch immer das aussieht. Was denkst du?
Ist ja so ein typisches Grundprinzip von Cloud und vielleicht sogar bei AWS noch ein bisschen weitergeführt. Also wir sind sehr, sehr hinterher Automatisierung zu betreiben auf allen Ebenen. Ne? Einfach weil Automatisierung mir dann auch tatsächlich hilft, dass ich reproduzierbare Ergebnisse bekomme und auch aus diesem reaktiven Modus rauskomme und vielleicht auch so den ein oder anderen menschlichen Fehler dadurch auch eliminieren kann, dass ich einfach Prozesse habe, die ich starten kann, die ich automatisiert starten kann, die sich vielleicht sogar automatisiert selbst starten. Also sowas Beispiel von gerade, dass ich über ein sogenanntes Autoscaling zum Beispiel sage, oh, jetzt gehen die Anfragen aber nach oben, dann provisionieren wir mal automatisch weitere Ressourcen dazu. Und ich glaube, das ist vielleicht einer so der großen Vorteil, finde ich, von Cloud Computing, dass ich, wenn ich da die vernünftigen Regeln und die Mechanismen einbaue, dass ich dann ja auch die Möglichkeit habe, diese Dynamik nicht mehr selber fahren zu müssen, ne, sondern das entsprechend über Managed Services abbilde, die das Ganze dann für mich regeln und quasi in meinen Parametern dann entsprechend bewegen.
Ja, also super spannend. Auch wir sehen da einen wachsenden Bedarf, immer mehr Leute, die auf uns zukommen. Hey, wie können wir es integrieren? Wie können wir Automatisierung vorantreiben? Ja, ist ein heißes Thema. Also toll, dass beide Plattformen das können. Ja, beide die richtigen Werkzeuge haben, um das auch zu ermöglichen. Und dann einfach in diesen Automatisierungsgedanken reinzukommen. DevOps ist ja häufig ein Thema, was wir da hören, um das Ganze voranzutreiben. Und das finde ich halt klasse. Und ich glaube, auch nur so bekommst du das Thema on-premise oder on-the-premises und Public Cloud wirklich einher, ja, beziehungsweise in line, wie man so schön sagt, um wirklich die besten Möglichkeiten aus beiden Welten zu erreichen und zu nutzen.
Ja, eine Frage, die ich mir da stelle, und ich hoffe, ich bin nicht alleine, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, okay, meine Infrastruktur, die gesamte Infrastruktur gebe ich aus meiner Hand. So, jetzt an Rainer, an dich. So, ne? Und das macht mir Angst. Kann ich dann noch unabhängig sein und so? Also bei wie viel Prozent der Kunden ist das so? Bin ich jetzt der Einzige im Raum oder das wirst du ja wahrscheinlich schon öfter gehört haben.
Ja, ich würde mal sagen, so 101% würden, glaube ich, das Gleiche okay. sagen. Das ist das klassische, vielleicht sogar das wichtigste Thema, wenn man sich dem Thema Cloud und wie nutze ich Cloud und wie nutze ich Cloud sicher und wie sicher sind meine Daten, dann auseinandersetze. Und das muss ich auch. Ich meine, ich bin verantwortlich für die Daten meiner Daten, die Daten meiner Kunden und da ist es auch genau die richtige Frage, die ich mir da stellen muss. Ich kann da nicht blind drauf vertrauen und sagen, okay, das ist alles sicher, das kann ich in meinem Rechenzentrum auch nicht. Und wenn ich jemand anderen mit einschalte, wie zum Beispiel einen Cloud-Anbieter, dann noch umso mehr. Also ganz großes Thema, ganz wichtiges Thema und tatsächlich bei jedem Kunden, bei jeder Applikation, die wir da machen, ist das auch erstmal eine der Grundbetrachtungen. Das ist anders gar nicht regelbar.
Also du würdest eher hellhörig werden, wenn jemand sagt, ja, ich vertraue euch, passt schon. Okay, die sind wohl bald insolvent, die melden das morgen an oder sowas. Warum auch immer, irgendwas ist da Spanisch. Okay.
Wobei tatsächlich wir das ein oder andere Mal als Solution Architects, das ist unsere Aufgabe, das auch nochmal iterieren und nochmal eine Ebene tiefer legen, mit dem Kunden zu überlegen, okay, wie sehen denn deine Prozesse aus? Welche Datenklassifizierung hast du denn da? Um das wirklich von Anfang an da auch entsprechend solide dann aufzubauen. Na, auch wenn ich Backups entsprechend speichere und anlege, was habe ich dann da für Policies drumherum? Wie können wir das in der Cloud abbilden? Da das ist für uns auch ein wichtiger Beitrag, wie wir dem Kunden helfen können bei dem Einstieg.
Ja. Und natürlich auch dann super aufzugreifen, ja, ein typisches Beispiel, wie man Vertrauen auch schaffen kann, ist A, natürlich die Möglichkeit zu geben, in Symbiose Veritas und AWS. Ich kann meine Daten relativ einfach, ich sage jetzt mal, typischer Startpunkt hatten wir in der letzten Folge besprochen, dieser Lift-and-Shift-Gedanke, das heißt, ich baue meine Infrastruktur erstmal auf dem Infrastructure-as-a-Service-Layer nach. Ja, da können wir sehr gut bei helfen, wenn das Vertrauen da ist, geht die Richtung vielleicht in ein Platform-as-a-Service denken über, dass ich einen Datenbanken-Managed-Service nutze, möglicherweise, oder ich möchte mir halt die Flexibilität beibehalten und könnte jederzeit, wenn ich es möchte, auch auf eine andere Plattform wechseln. Und was ich halt auch immer stärker sehe, ist das Thema, wie spare ich mir das Geld für das dritte Rechenzentrum, mein Disaster-Recovery-Rechenzentrum ein? Und da bieten sich natürlich gerade Kosteneinsparungen ein, die wir gemeinsam mit AWS erreichen können, die sind gigantisch. Man überlege sich, man schiebt die Daten effizient und wirklich nur das Notwendigste an Daten, die es überhaupt gibt, rüber. Man nimmt jetzt diese Daten aus einem günstigen S3-Speicher in AWS und ist in der Lage, vollständig automatisiert per Single-Click die gesamte, wenn man möchte, die gesamte Infrastruktur wieder aufzubauen aus diesen Backup-Daten, ist das natürlich ein grandioser Ansatz. Und wenn ich das auch noch testen kann und mit Reporting nachweisen kann, da ist eine Menge Kunden mitgeholfen.
Ja, ich habe in einer Zeitung gelesen, dass ein Unternehmen, in diesem Fall ein Automobilhersteller, verschiedene Anbieter hat. Also das Vertrauen quasi gesplittet. Mhm. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so, weil die haben jetzt in der Industrial Cloud jetzt AWS und beim autonomen Fahren haben sie halt eine Cloud von einem anderen Anbieter. Also vielleicht hat man das Vertrauen geteilt. Wir vertrauen beiden und schauen mal. Aber es sind ja auch unterschiedliche Disziplinen, oder? Also würde man jetzt für die Industrial Cloud AWS und noch zwei andere nehmen, dann wäre es wahrscheinlich ein Kuddelmuddel. Aber so kann das auch Sinn machen, oder?
Das, genau, wir sehen das als Ansatz durchaus, dass man sagt, Stichwort ist ja Multicloud, ne, dass ich mich da entsprechend breiter aufstelle. Man muss eben nur aufpassen, dass man nicht anfängt, sich so eine Art ich kann zu jedem Zeitpunkt in jede beliebige Umgebung umziehen, Umgebung aufbaut. Weil ich dann im Endeffekt die Vorteile, die mir ein Cloud-Anbieter bieten kann, dadurch wieder zunichte mache. Ich baue dann ja im Endeffekt so eine Art Zwischenebene, so eine Virtualisierung quasi über die Anbieter, die ich entsprechend mit reinnehmen will. Und damit merze ich im Endeffekt die individuellen Vorteile aus und bin so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sehen wir zum Beispiel, wenn es Unternehmen gibt, die mit Kubernetes, viele machen das ja, damit arbeiten und dann sagen, das kann ich überall hin transportieren. Aber irgendwie bewege ich mich dann so, bin ich gar nicht wirklich in die Cloud eingetaucht. Und ich finde es viel sinnvoller, so wie du es angedeutet hast, zu gucken, wo finde ich meinen Workload am besten wieder? Wer hat so den Service, den ich brauche? Und das können unterschiedliche Sachen bei unterschiedlichen Anbietern sein. Wichtig ist, dass ich einfach schaue und wirklich gucke, was passt für mich am besten und für meine Anforderungen am besten und das dann entsprechend dann auch so umzusetzen, wie es für mich sinnvoll ist.
Ja, und also, finde ich wichtig, also da muss, genauso wie es sagt, Rainer, jedes Unternehmen für sich das Richtige wählen. Ja, kommt ja auch schon daran, möchte ich Amazon rationale Datenbank-Services nutzen, da bin ich im Plattform-as-a-Service Gedanken schon drin, umziehen woanders macht wenig Sinn, es ist äußerst komplex. Wenn ich aber auf der anderen Seite wiederum vielleicht von einem anderen Anbieter einen anderen Datenbankservice nutze, dann kommen wir schnell aber wieder in die Gedanken, ja gut, jetzt habe ich mehrere Anbieter, wie kann ich alles zentral irgendwo verwalten, auch von der Datenmanagement-Sicht her? Ja, und dann wird wieder ein Schuh daraus, ja, warum es einfach Sinn macht, halt mit AWS und mit Veritas auch zu arbeiten. Ich denke, wir haben genau für die richtige Größe und den richtigen Ansatz auch die Lösung. Ja, sei es denn jetzt unsere NetBackup-Plattform, sei es jetzt auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Backup-Exec-Plattform. Ja, also wir können da schon gemeinsam in dieser Betrachtung der Cloud-Journey helfen und für jeden das richtige, ich sag jetzt mal, Mittel auch bereitstellen, um das zum Erfolg zu machen. Und das finde ich einfach das Großartige.
Das ist ein super Punkt, den du ansprichst, denn der wird sehr oft übersehen. Wenn man guckt, okay, was, wo, welchen Anbieter nutze ich da, dann guckt man eben ganz oft nur auf die blanke Cloud. Und ich will ja schauen, wie sieht meine Lösung nachher aus. Also muss ich auch gucken, was ist denn so die richtige wer bietet mir die Lösung auch aus Partnersicht aus? Welche Systeme bauen quasi auf diesen entsprechenden Clouds mit auf? Und das ist genau das, was du sagst. Da haben wir eben eine Kombination Veritas AWS, wo wir sagen, also wirklich vom System, vom Backup-Layer, von der ganzen Verwaltung bis runter zu den Speicherservices, Deep Glacier ins Archive rein, wo ich richtig kostengünstig dann bei uns speichern kann. Und das ist eine End-to-End-Lösung. Und das darf man eben nicht vergessen. Viele gucken tatsächlich erstmal so auf die generellen Cloud-Metriken, aber eigentlich nicht wirklich an das, was sie damit machen wollen.
Wir wollen ja auch nicht einfach nur Cloud machen, weil ist jetzt gerade en vogue, dass auch irgendwas dabei rumkommt. Ja.
Das stimmt. Was wir eben auch noch sehen, dass die, auch bei Multicloud-Ansatz, es zeichnet sich normalerweise ganz klar dann auch Favoriten ab. Dass man sagt, ja, wir wollen vielleicht uns jetzt nicht einem Namen komplett verschreiben, aber die Realität zeigt dann, es geht schon sehr, sehr stark dann in eine Richtung. Also viele Kunden, die mit uns erstmal zum Beispiel mit S3, mit Speicher angefangen sind, merken dann, okay, die Daten sind ja schon bei AWS. Jetzt kann ich darauf noch weiter Analysen fahren, jetzt kann ich weiter gucken. Irgendwann merkt man, die ganzen Daten liegen da, mein Workload ist aber noch on-premises, ich baue mir hier eine wahnsinnige Latenzkette auf. Und dann fangen an, die Workloads vielleicht auch in Richtung Daten zu wandern, gerade wenn es um Machine Learning Algorithmen geht oder komplexe Analysen, die ich fahre, dann will ich ja auch Rechenleistung und Daten zusammenbringen. Und das merkt man, dass dann sich auch dahin entwickelt, dass man schon merkt, die Richtung ist die ich gehen will. Das sind die Services, die mir da geboten werden, die Sinn machen. Und dann entwickelt sich aus einer anfänglichen Multicloud-Strategie doch schon ein ganz klarer Favorit, den man dann auch weitergehen will.
Also wenn wir jetzt so einen Zwischenstand haben, inklusive Ausblick, da war schon so ein bisschen Ausblick drin, aber was würdet ihr sagen, wo geht die Reise noch hin? Sind wir am Anfang, sind wir mittendrin oder ist das schon das Ende der Reise?
Ich würde sagen, gerade für die deutschen Unternehmen, Beispiel der Mikrowelle und die Adaption, in Amerika sehr schnell, großartig, jetzt muss ich nur noch einmal kochen, egal wann wer kommt, ja, ich mache das Essen schnell warm. Die Briten und die Deutschen, ach du meine Güte, Mikrowellenstrahlung, schlimm. Dann waren die Engländer irgendwann mal relativ schnell, haben auch die Mehrwerte erkannt und ich glaube, mit einer Differenz von 7 bis 10 Jahren kam es irgendwann auch in Deutschland an und die haben die Mehrwerte erkannt und nicht nur die Risiken gesehen. Ich glaube, gerade in Deutschland ist der Markt gerade richtig da und wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, um dort die Kunden richtig zu begleiten, richtig zu beraten und die richtige Strategie aufzubauen. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten 1, 2, 3, vielleicht sogar 5 Jahren ein spannender Job sein, dort immer tiefer und tiefer reinzugehen und darauf freue ich mich sehr. Und natürlich auch zusammen mit Rainer und AWS, selbstverständlich.
Absolut. Ich kann das nur spiegeln. Wir sind inzwischen, man merkt das immer daran, man kommt auf eine inhaltliche Diskussion. Es wird wirklich geguckt, wo sind meine Benefits? Wie kann mir Cloud helfen? Und ich nenne das gerne die Reflexe, die man erstmal hat. Sicherheitsbedenken sind weg. Jetzt wird inhaltlich geschaut, wie kann ich da meine Daten, meine Workloads hinarbeiten, trotzdem sicher, vielleicht sogar noch sicherer sein als vorher. Und deswegen glaube ich, dass wir da am guten Anfang, nicht am direkten Anfang, sondern am produktiven nächsten Schritt nach dem Anfang sind, auf eine wirklich gute Reise in die Richtung Cloud.
Okay, also mehr Cloud-Natives für die Nation hier oder in dieser Nation. Und eine Sache, Patrick, muss ich ergänzen, weil du das Mikrowellenbeispiel genommen hast. Ich bin ja mehr so Generation Thermomix, aber auch da mag ja eine gewisse Skepsis vorher vorhanden gewesen sein. Vielen Dank euch beiden. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind alle definitiv deutlich schlauer, wissen jetzt, wie das Thema Backup in der Cloud funktioniert und ich hoffe, wir hören uns an irgendeiner Stelle nochmal wieder. Patrick, du bist ja jetzt schon ganz erfahren da drin. Rainer, du bist natürlich immer wieder herzlich eingeladen, hier im Podcast nochmal aufzutauchen.
Wir freuen uns auf die nächste Einladung. Ne?
Ja. Ciao. Vielen Dank und alles Gute euch. Ciao.
Macht's gut, ciao.